Dasselbe und seid das Wort, oder? Dasselbe und seid das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei und das Wort bringt Frucht, in dem Sinne Freiheit und Sieg. Und da sind wir schon beim Thema. Jesus gibt uns den Sieg. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine wunderbare Verheißung, eine wunderbare Aussage von Paulus. Er dankt seinen Gott, unseren himmlischen Papa, weil er uns den Sieg gibt. Und durch wen? Durch Jesus. Durch Jesus haben wir den Sieg. Ohne Jesus hätten wir ihn nicht. Da wäre zwar Gott immer noch Gott, aber den Sieg kriegen wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Gott, unser Papa, gibt uns immer den Sieg durch Jesus. Vor allem dann, wenn sich ein Christ auf Jesus beruft, auf die Person oder auf seinen Namen oder auch auf das Wort, das Jesus gesprochen hat. Ganz automatisch geht es jetzt nicht, aber wenn jemand im Glauben sich auf Jesus beruft oder den Namen Jesus benutzt oder in diesem Namen betet, wird Gott ihm den Sieg geben. Das ist Fakt, weil Gott das gesagt hat und was er gesagt hat, ist halt einfach die Wahrheit. In Jesus ist für uns der Sieg über den Tod, über den Fluch, über den Teufel, die finsteren Mächte, alle Schwierigkeiten und vor allem der Sieg über die Sünde und das Gesetz. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und darum schenkt er uns ewiges Leben in Fülle und eben keine Verdammnis mehr. Und der Startpunkt für dein ewiges Leben war deine Wiedergeburt. Das ist auch so ein Thema, weil die meisten denken, ewiges Leben beginnt dann, ja, wenn ich einmal stirbe, dann habe ich das ewige Leben. Stimmt aber nicht. Das hat schon bereits begonnen und das ist deshalb wichtig, weil wir können jetzt schon diese Kraft des ewigen Lebens in Anspruch nehmen. Sicher, wenn wir einmal abtreten von dieser Erde oder unseren irdischen Leib verlassen, dann haben wir das volle ewige Leben verfügbar in Herrlichkeit. Der Endsieg, wenn man so nennen darf, endgültig der Sieg. Und das geschieht halt dann, wenn wir hier weg und nach Hause gehen in der Herrlichkeit des Herrn. Oder eben, wenn Jesus wiederkommt, dann natürlich auch. Weil dann werden unsere sterblichen Leiber verwandelt, sagt uns der Paulus im 1. Korinther 15, 54 bis 56. Da ist auch dieser Vers vom Sieg da dabei. Das heißt es dann, wenn sich dieses Wort erfüllt, dann heißt es, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und der Paulus schreibt hier weiter, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der angefügte Vers 57 und bezieht sich auf die Dinge hier, weil der Stachel des Todes, ja, das ist die Sünde. Das ist sozusagen der Piekser, ja, der Giftstachel. Wenn ein Mensch den Giftstachel reinkriegt, dann kriegt er den Tod mitgeliefert und dann stirbt er. Sozusagen, die Sünde ist dieser Stachel. Und was gibt der Sünde diese Kraft, das zu tun? Oder was steckt dahinter? Die Kraft der Sünde, aber das Gesetz, sagt er hier ganz eindeutig. Gott sei Dank ist mit Jesus Christus das Gesetz zu Ende gegangen. Darum rede ich immer wieder davon, dass nicht jemand wieder anfängt, das Gesetz vorn hinzustellen, weil dann gibt er der Sünde Kraft und der Stachel wird ihm pieksen. Und das tut nicht gut. Und hier sagt eben der Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, durch sein Opfer am Kreuz, hat er uns praktisch gesagt, den totalen Sieg über eben Sünde, Tod, Gesetz gegeben. Da hat die Sünde einfach keine Kraft mehr. Auch wenn im Fleisch die Sünde oft einmal noch versucht, dich zu verführen, aber sie ist kraftlos geworden. Sobald du vom Gesetz weg bist, ist die Sünde kraftlos. Leider sind so viele Christen noch unter dem Gesetz irgendwo ein Stück weit und verleihen damit der Sünde immer noch die Kraft, sie zu verführen. Aber jetzt haben wir gelesen, Sieg über den Tod. Und das ist für uns auch ein absolutes Thema. Da geht es nicht bloß über den Tod, dass wir irgendwann den Körper verlassen, der Körper stirbt und wird begraben. Da geht es um mehr. Erstens haben wir schon mal den Sieg über den ewigen Tod, weil wir ewiges Leben haben. Da musst du auch wissen, Sieg über den Tod bedeutet auch Sieg über jegliche Krankheit. Ja, weil Krankheit ist ein Stück Tod. Man könnte vielleicht auch sagen, die Vorstufe des Todes. Also die meisten Menschen sterben an den Folgen von irgendwelchen Krankheiten. Es sind die wenigsten, die kerngesund sind und dann nach Hause gehen, weil Gott sie jetzt nach Hause holt, obwohl es dann in der Zeitung immer schreiben, nach Gottes heiligen Willen oder so, was auch oft der Krampf ist. Der Tod ist es, der die Menschen umbringt. Jesus hat gesagt, der Satan ist der Menschenmörder von Anfang an. Aber Krankheit ist einfach eine Vorstufe vom Tod. Dieses eine Teil, das da krank ist, fängt an zu sterben unterm Strich. Ja, dann wird es mit Medizin wieder aufgepäppelt und das eigene Immunsystem hilft natürlich auch noch damit, ist alles klar. Aber wenn ein Christ weiß, dass der Sieg über den Tod da ist, durch Jesus, dann ist auch der Sieg über Krankheit da und dann kann man die Kraft des ewigen Lebens in Anspruch nehmen, freisetzen, damit eben Heilung wieder geschieht und der Tod und die Krankheit den Körper wieder verlassen muss. Ja, das hört sich in der Theorie jetzt ganz toll und prima an. In der Praxis ist oft ein Kampf, aber wenn der Kampf nicht kämpft, wird er nie gewinnen und kann auch nicht lernen, diesen Kampf zu gewinnen. Also wenn du irgendwelche Probleme hast, Krankheiten hast, dann fang an, dem Ding zu widerstehen, dem Geist dahinter zu widerstehen, dem Geist der Krankheit und des Todes und nimm das ewige Leben durch Jesus in Anspruch zur Wiederherstellung deines Leibes und dieses Organs und was immer es auch ist. Auch Jesus starb an Krankheit und an Verletzungen. Ja, er wurde eben mit unseren Krankheiten geschlagen. Der Stachel hat ihn getroffen, weil er für uns zur Sünde wurde. Sonst hätte Jesus niemals sterben können, hätte er nicht krank werden können und sonst nichts. Aber weil diese Sünde ihn getroffen hat, der Stachel und das Gesetz, das er sich dann aufgeladen hat, musste er am Kreuz sterben. Sonst, wie gesagt, hätte er nicht sterben können, weil er das ewige Leben in sich hatte, weil er war das Leben. Er sagt er selber, ich bin das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben kann nicht sterben. Durch diesen Tausch konnte er sterben und wir brauchen es nicht. Und der Körper, ja, der Körper ist noch nicht erlöst oder eben wieder umgestaltet, verwandelt bei der Wiederkunft Jesu Christi. Jesus hat damit den Satan, der die Macht des Todes hatte, durch seinen Tod und auch seine Auferstehung zunichte gemacht. Wir dürfen die Auferstehung nicht außer Acht lassen, das gehört dazu zum Erlösungswerk. Ja, wir schauen in der Regel auf das Kreuz, was da alles geschah, und es ist auch richtig, aber wir müssen die Auferstehung auch mit hineinnehmen, denn in der Auferstehung hat er den Tod besiegt und damit den Satan besiegt. Lese mal Hebräer 2,14. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Das ist eine Aussage. Durch seinen Tod hat er den Satan, der die Macht des Todes hat, oder hatte, besser gesagt, zunichte zu machen. Und das hat er getan. Durch seinen Tod hat er den Satan unterm Strich zunichte gemacht. Jetzt können wir, die wir glauben, durch Jesus das ewige Leben haben, was vorher einfach nicht möglich war. Der Tod ist besiegt. Der Sieg ist durch Jesus. Ja, Jesus hat selber gesagt, Johannes 8,44, Satan war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ein Lügner und er hat die Lüge praktisch gesagt eingeführt, er hat sie erfunden. Und es ist das, was in ihm steckt, im Satan. Er redet aus seinem eigenen, aus dem, was in seinem Herzen ist, wenn man so sagen will. Und er kann nicht die Wahrheit reden, weil keine Wahrheit in ihm ist, sagt Jesus. Aber er kann täuschen und lügen wie ein Weltmeister, lügen wie gedruckt. Und damit bringt er die Menschen um, weil die Lüge die Menschen zerstört. Die Wahrheit macht sie frei und die Lüge zerstört unterm Strich. Darum ist der Satan dieser Mörder. Und wenn ein Christ Schwierigkeiten hat, Probleme hat, krank ist, sonst irgendwas, Armut, sonst was hat, ich behaupte, dann ist immer die Dämonenwelt daran schuld. Oder zumindest mit beteiligt. Aber manchmal ist so ein Mensch auch mit Schuld, wenn er dumme Dinge tut. Das möchte man nicht außer Acht lassen. Aber dann tut er es auch, weil er verführt wurde ist von irgendwelchen Geistern und dem Zeitgeist und was halt, oder seinem eigenen Egoismus. Von Gott ist es nicht, weil Gott möchte, dass alle Menschen gesegnet sind, dass es ihnen gut geht, dass sie Leben haben in Fülle und Überfluss. Und wenn ich sage alle Menschen, dann in erster Linie die Christenmenschen. Ja, die anderen, die Ungläubigen, da schaut es dann wieder anders aus. Und wenn du das weißt als Christ, wer dann dran schuld ist, dann gehst du auch ganz anders in der Sache vor. Ja, dann nutzt du deine Autorität, die du in Christus Jesus hast, aus oder besser aus und lernst es auszunutzen. Und wenn die finstere Mächte, wenn die zurückgeworfen sind, vertrieben sind aus deiner Sache, dann kann der Segen wieder fließen, dann kommt wieder alles ins rechte Lot. Weil wir, die wir aus Gott geboren sind, die Welt überwinden. Das heißt, diese sündige, böse Welt, da stehen wir drüber, wir überwinden das. Und er sagt in 1. Johannes 5, 4 und 5, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja, du und ich, wir sind aus Gott geboren, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind Kinder Gottes und deshalb überwinden wir die Welt, wenn wir diese Wahrheit auch im Leben erkennen und anwenden. Und er sagt hier weiter, und dies ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ja, der Glaube an Jesus, an die Verheißungen, an das Erlösungswerk, das ist unser Sieg, weil dann Jesus' Sieg auf uns übertragen wird, durch Glauben. Wie gesagt, einfach automatisch geht es nicht. Aber dein Glaube bringt diese Sache ins Rollen und es wird der Sieg in deinem Leben Stück für Stück überfließen von Jesus her. Wer aber ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So ist es, sagt er in Johannes 5,5. Der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der überwindet die ganzen Dinge dieser Welt. Diese schlimmen Dinge, die da in der Welt passieren und die versuchen, auf uns einzuwirken, einzudringen, uns das Leben zu versauern, miese zu machen. Aber das ist nicht Gottes Plan und ist nicht Gottes Wille. Jesus hat eindeutig gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es in Überfluss habt. Und dass der Segen Abrahams zu uns, den Glaubenden, auch kommt. Das ist entschieden Gottes Plan und Gottes Wille durch Jesus Christus. Und von dem dürfen wir uns nicht abspenstig machen oder uns das nicht ausreden lassen. Du und ich als Christen, die wir aus Gott geboren sind, wir sind prädestiniert dazu, durch Glauben diese problembeladene Welt zu überwinden. Wir sollen nicht mehr Gefangene dieser Welt sein, ja, sondern befreite und erlöste Christen sollen wir sein. Wir sollen über den Dingen stehen. Also lass dich nicht unterbuttern. Wir sind oben auf. Betrachtet nach dem, was droben ist, haben wir mal gepredigt. Wisst ihr es noch? Da oben ist das Gute und unser Platz ist oben. Ja, sitzen zu Rechten Gottes hat er uns mitsitzen lassen, heißt es in der Schrift. Die Position oben ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Also glaubst du es, dass durch deinen Glauben du fähig bist, diese böse, sündige Welt mit allem Schlechten zu überwinden? Dann entscheide dich, das zu glauben. Glaube beginnt immer mit einer Entscheidung aufgrund der Wahrheit. Aufgrund einer Lüge glaubst du vielleicht auch manchmal was. Aber das führt meistens in die Angst und nicht in den Glauben. Der Feind des Glaubens ist die Angst. Angst ist einer der größten Feinde, die wir haben. Da will uns der Teufel drin haben, im Bereich der Angst und der Sorge und Befürchtungen und Zukunftsangst, was es immer alles gibt. Also, wie ich schon gesagt habe, es geht aber nicht automatisch, sondern eben durch Glauben. Und diesen Kampf, oder Paulus nennt es den guten Kampf des Glaubens, den sollen wir natürlich auch kämpfen. Nicht im Fleisch, mit eigenen Mitteln und irdischen Möglichkeiten. In erster Linie, es gibt irdische Dinge, die man auch nutzen soll und darf, klar. Aber es gibt die Dinge des Geistes, da gibt es einfach viel mehr Siege und tatsächliche Lösungen. Auf jeden Fall kämpfen wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft, aus Glaubenskraft. Und damit sind wir Christen siegreich. Da bleiben wir im Oberwasser, ja, oben auf. Der Satan gehört unter unsere Füße und nicht umgekehrt. Und da sagt der Paulus, wer diesen Kampf des Glaubens kämpft, wird eine Belohnung bekommen. Da gibt es einen Siegeskranz. Mehrfach steht es in der Bibel. Wenn ich einmal lese, 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Also der Paulus hat diesen Kampf gekämpft und hat den Glauben bewahrt. Und jetzt sagt er, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, er liegt bereit und er kriegt den als Belohnung. An jenem Tag, wenn er praktisch gesagt von diesem irdischen Leib rausgeht und so nach Hause zu seinem Jesus, das ist der Tag, den er hier meint. Und er sagt aber auch nicht nur er, sondern auch all die anderen, die Jesus liebgewonnen haben, sein Erscheinen, ja, Jesus, die an Jesus glauben unterm Strich, werden auch den Siegeskranz der Gerechtigkeit bekommen. Und da sind wir mit inkludiert. Wir sind auch die, die Jesus liebgewonnen haben, die an ihn glauben und werden auch diesen Siegeskranz bekommen. Der Petrus nennt dieselbe Sache auch mit diesem Siegeskranz. 1. Petrus 5, 4. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ja, hier nennt er es einen Siegeskranz der Herrlichkeit. Den werden wir empfangen bei der Wiederkunft Jesu, wenn der Hirte, der Oberhirte Jesus wieder offenbar wird. Damals, zu der Zeit, gab es nicht eine Medaille wie heutzutage bei Olympia, sondern eben einen Lorbeerkranz. Und der Petrus sagt ja, wir bekommen einen unverwelklichen Siegeskranz. Einen Siegeskranz der Herrlichkeit. Einen Siegeskranz, der nicht verwelkt, der nicht irgendwann verdorrt und dann muss man entsorgen. Nein, es ist halt einfach eine Bildersprache. Das heißt, wir werden in der Herrlichkeit sein, in seiner Gerechtigkeit leben, in Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Und das hört niemals auf. Nicht verwelken heißt, es wird nie zu Ende sein. Diesen Siegeskranz werden wir immer haben. Diesen Sieg von Jesus, der gehört uns immer. Aber nicht nur dann, wenn wir abtreten oder Jesus wiederkommt. Diesen Siegeskranz, den können wir auch jetzt schon ein Stück weit haben in diesem Leben. Und zwar, wenn ein Christ seinen Glauben lebt, wenn er sich im Glauben bewährt, dann wird dieser Siegeskranz in deinem Leben durch verschiedenste Segnungen schon offenbar. Du wirst den Sieg von Jesus in deinem Leben immer mehr erfahren. Durch diesen gelebten Glauben, der trotz aller Widrigkeiten in die Tat umgesetzt wird. Das ist wichtig, weil ganz schnell hat man bei Schwierigkeiten dann den Glauben vergessen oder man schämt sich dafür oder man versucht mit irgendwelchen irdischen, fleischlichen Möglichkeiten das Problem zu lösen. Und nur wenn gar nichts mehr geht, dann muss Gott noch irgendwo mit ins Spiel genommen werden. Aber das ist ein ganz heißes Thema. Ob das dann immer so funktioniert, das bezweifle ich. Ja, es funktioniert manchmal immer wieder, weil der Herr gnädig und barmherzig ist. Aber besser ist erst Jesus. Ja? Und in der Regel, oder zumindest soll es so sein, dann ist das Problem gelöst, dann musst du nicht mit irgendwelchen fleischlichen Mittelchen das Problem angehen. Jakobus 1,12 sagt uns das. Glückselig der Mann. Das ist schon mal eine tolle Aussage. Glücklich der Mann oder der Mensch, damit die Frauen nicht ausgegrenzt sind. Glücklich der Mensch, der die Versuchung erduldet. Also Schwierigkeiten können kommen. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also wenn ein Christ bewährt ist, weil er in den Versuchungen nicht eingeknickt ist, weil er seinen Glauben nicht verworfen hat, weil er im Glauben stabil geblieben ist und, und immer Jesus vorne hingestellt hat und immer wieder Jesus und sein Wort als Nummer eins genommen hat und nicht irgendwelche anderen Hilfsmittelchen oder andere religiöse Dinge oder esoterische Dinge oder keine Ahnung, irgendwie Glückshufeisen oder was alles so gibt. Nein, Jesus und nicht Heilige und nicht der Papst und nicht Maria und nicht sonst irgendwas. Jesus und sonst nichts. Es ist das. Und das zeigt unseren himmlischen Papa, dass dein Glaube echt ist und dass dein Glauben sich bewährt. Und dann wirst du diesen Siegeskranz des Lebens empfangen. Das heißt, es wird der Segen kommen, es wird das Problem gelöst, die Versuchung, in der du gesteckt bist, wird beseitigt werden, weil dein Glaube sich bewährt hat. Der Glaube, haben wir vorher gelesen, überwindet die Welt, überwindet die Begrenzung dieser irdischen Welt und die ist halt einfach begrenzt. In der Welt gibt es viele Dinge, wo man sagen muss, geht nicht, unmöglich. Gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es nicht, ich kann es nicht, es geht nicht, es ist unmöglich. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott, sagt die Schrift, ist alles möglich. Und das ist gut. Und diesen Siegeskranz des Lebens hat der Herr all denen versprochen, die ihn lieben. Es ist ein Unterschied, ob jemand Jesus nimmt, weil er seine Bedürfnisse erfüllt haben will oder ob er ihn liebt. Ja, das ist schon eine Sache. Also ihn lieben ist noch ein bisschen mehr als, ja, glaube halt auch an Jesus, weil du es schon so oft gesagt hast, so ungefähr. Da ist der Glaube ein bisschen vage und unecht. Aber er kann echt werden. Echte Glaube bewährt sich auch in Schwierigkeiten. Oder gerade in Schwierigkeiten. Weil ohne Schwierigkeiten ist es einfach zu glauben. Ja, kein Problem. Aber wenn die Schwierigkeiten mal kommen, oder Verspotten oder Verfolgung wegen dem Glauben, dann stellt sich heraus, wie stark der Glaube oder die Liebe zu Jesus wirklich ist. Also schon heute, auch wenn wir noch in diesem unerlösten Körper leben, können wir diesen Sieg von Jesus in Anspruch nehmen. Wir haben am Anfang gelesen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wenn du ein Problem hast, dann nutze diese Aussage und benutze es als Schwert des Geistes. Sprich es aus über deinem Problem, über die Sache. Gott gibt mir den Sieg in dieser Sache. Aber besser gesagt, Gott hat mir den Sieg durch Jesus bereits gegeben. Und das ist im Glauben fest und dann wird sich der Sieg auch manifestieren. Der Sieg kommt durch Glauben an das Evangelium, das Erlösungswerk und an Verheißungen und Glaube an den Namen Jesus. Also nimm es in Anspruch. Er hat für uns und für dich alles getan. Wir werden ja dumm, wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, wenn wir uns nicht da drauf stellen. Wir haben ja letztens mal gehört, das Wort ist der Fels unter uns. Also stell dich auf den Fels und stell dich nicht auf den Sand. Stell dich auf das Wort und nicht auf irgendeine Meinung oder sonst irgendwas. Dann wirst du herrschen in deinem Leben, wie die Schrift sagt. Du wirst die Position in Christus einnehmen und von dieser Position aus eben in deinem Leben herrschen. Da werden nicht die Umstände herrschen, da wird nicht der Satan herrschen, sondern du wirst herrschen im Namen Jesu und damit herrscht Jesus mit dir in deinem Leben, weil er ist ja schließlich das Haupt der Gemeinde. Er ist der Oberhirte, er ist der Chef, er ist die oberste Autorität. Alles ist ihm unterstellt. Und er hat uns ja sogar für diesen Sieg noch einen Helfer geschenkt, den Heiligen Geist. Er nennt es einmal den Finger Gottes. Durch den Finger Gottes können wir siegreich sein über jegliche dämonische Aktivitäten und Schwierigkeiten, Probleme und Krankheiten und Pipapo. Aber wir müssen lernen, diesen Finger Gottes zu bewegen. Den Finger Gottes, den Heiligen Geist, die Salbung freizusetzen, um eben Heilung, Befreiung, Segen, Auswege, was immer auch gibt, zu bekommen. Jesus sagte in Lukas 11, ab Vers 20, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft, treibt er eben die finsteren Geister aus und daran sieht man, das Reich Gottes ist da. Die Kraft Gottes ist da. Und er sagt hier weiter, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine Habe im Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er. Ein Bild für diese Freisetzung von dämonischen Mächten. Wenn du so ein starker dämonischer Geist irgendeinen Bereich in deinem Leben besetzt hält und es bewacht, ja, dann hat er da die Herrschaft in dem Bereich. Aber wenn ein Stärkerer kommt, in dem Fall Jesus, oder wir im Namen Jesus durch den Heiligen Geist, in dieser Kraft, der kommt und besiegt diese dämonische Macht, dann muss der verschwinden und dann nimmt er sein ganzes Zeug weg, seine Waffenrüstung und sein ganze, ja, die ganzen Raum, den dieser böse Geist eingenommen hat, und erfüllt es mit der Herrlichkeit von Gott. So könnte man das jetzt auf unsere geistliche Situation auslegen. Also Leben mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit den Worten der Bibel, gibt dir immer den Sieg. Der Finger Gottes treibt die Mächte der Finsternis aus. Er bahnt einen Weg, er öffnet dir Türen und du kannst seine Wege gehen, die er für dich bereit hat, und seine Engel gehen vor dir her. Der Herr ist einfach mit dir. Wenn du eigene Wege gehst, ohne den Herrn, ohne Führung, ohne den guten Hirten, kannst Glück haben, das klappt, aber es ist ein Risiko. Ja, manche sind ein bisschen intelligent, die schaffen auch ohne Gott vieles, aber irgendwann kommt der Tag, wo sie es nicht schaffen, und dann ist das Problem da, dann ist der Sand plötzlich weggespült und das Haus fällt ein. Andere, die sind nicht ganz so fit, die fallen sowieso gleich auf die Schnauze. Also ist es wichtig, geh mit Gott. Geh die Wege mit Gott. Geh die Wege, die er vorbereitet hat, wo er dich führt. Und es muss nicht immer was ganz Kompliziertes sein, oder weil viele Angst haben, ja, jetzt muss ich irgendwo hin in die weite Welt, um das Evangelium zu verkünden. Ja, das sind Einzelne, die er da berufen hat, aber nicht die Masse an Leuten. Weil das Evangelium verkünden kann man auch hier. Das geht schon bei der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder bei Bekannten und Freunden und Verwandten und Leuten, die in deiner Gegend wohnen. Gut, wir überwinden diese gefallene Welt, diese sündige Welt. Der Paulus sagt, wir sind mehr als Überwinder. Wie? Durch Jesus, durch den, der uns geliebt hat. Ganz einfach eine Aussage, Römer 8, 37. In diesen allen, diesen Schwierigkeiten, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das musst du sehen. Der Sieg gehört uns bereits. Und wenn wir das im Glauben nehmen, werden wir auch die Probleme überwinden und im Sieg leben. Wenn wir jetzt einmal ein paar Beispiele nehmen vom Volk Israel, das ist ja für uns auch immer wieder ein Bild, wie es damals war, so kann man es ein bisschen ummünzen auf diese heutige neutestamentliche Zeit. Josua 5,13 fange ich jetzt mal an. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Da sprach der Herr zu Josua, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und es geschah beim 7. Mal, da stießen die Priester in die Hörner, und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen, und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Also sehr interessante Begebenheit. Sie hatten den Sieg. Sie hatten von Gott ein Wort. Jesus selbst als Oberster des Heeres, der Herrscharen, oder des Heeres Gottes, ist im Josua erschienen und hat ihm gesagt, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Das hat nach außen hin nicht so ausgeschaut. Die Stadt war eigentlich uneinnehmbar mit der riesigen Mauer. Aber Gott hat es ihnen gegeben, ein Wort, und natürlich mussten sie auf dieses Wort hinauf handeln. Genauso wie heute. Wir müssen aufgrund des Wortes, der Verheißung, anfangen zu handeln. Das macht es richtig lebendig und dann wird es auch so geschehen. Es wäre wahrscheinlich kein Wunder, wenn die Generäle Israels gedacht hätten, ach, der Josua, der ist ja noch verrückter als Mose. Wie soll das denn gehen? Aber sie waren gehorsam und sie sind um die Stadt herumgezogen, die ganzen Kriegsleute, die Soldaten unterm Strich, nur und um marschiert. Vielleicht sind sie sich auch ein bisschen blöd vorkommen dabei. Jetzt gehen wir hier spazieren, wir sollen doch die Stadt einnehmen, werden sie vielleicht auch gedacht haben. Aber Gott war mit ihnen und Gott hat sein Wort gehalten. Sie haben es im Glauben durchgezogen und dann ist diese mächtigste Festungsmauer, die es wahrscheinlich damals gegeben hat, in sich zusammengefallen. Und da konnten sie einfach reingehen und die Stadt einnehmen. Ein riesiges Wunder. Ja, wahrscheinlich ist die chinesische Mauer direkt dagegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die einfach plumps zusammengefallen oder vielleicht im Boden versunken, ich weiß nicht. Sie konnten halt einfach reinmarschieren. Da sehen wir, wenn Gott mit im Spiel ist und wenn nach seinen Regeln gespielt wird, dann ist Sieg. Ja, das ist wichtig, dass nach seinen Regeln, nach seinem Wort das Spiel gespielt wird. Aber ist Gott im Spiel, ist Sieg. Ist Gott nicht im Spiel, schaut es nicht so gut aus. Gott verliert nämlich nie ein Spiel. Gott ist immer Gewinner, weil er ist schließlich Gott. Gott wird nie verlieren und er hat noch nie verloren. Und wenn du ein Wort von Gott hast für deine Situation, dann hast du unterm Strich praktisch gesagt den Sieg eigentlich schon in der Tasche. Auch wenn es nach außen nicht so ausschaut, auch wenn du vielleicht auch denkst, wie die Soldaten vielleicht gedacht haben, ach, so ein Zeug kann doch gar nicht sein, was soll jetzt das? Aber vertraue ihm. Das Wort von Gott kehrt nicht leer zurück, haben wir gelesen, oder? Es führt aus, wozu es gesandt wurde. In diesem Fall hat Gott tatsächlich die Stadt Jericho, den König und die Leute in die Hand Israels gegeben. Und sie haben diese mächtige Stadt eingenommen. Und was ist dann darauf passiert? Was die Menschen gerne tun? Haben sie Sieg gehabt? Ah, jetzt sind wir gut. Jetzt können wir wieder mit eigenen Mitteln weiterarbeiten. Und dann wollten sie die Stadt Ai einnehmen. Ja, und das war bloß eine kleine Stadt und nicht so befestigt und nicht so mächtig wie jetzt Jericho. Und so sagten sie zu Josua, es muss jetzt nicht das ganze Volk da hinaufziehen. Also 2000 oder 3000 Mann, das reicht, um Ai zu schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn die in Ai, das sind nur wenige. Da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Also Hochmut, ohne Gott, ohne ihn zu fragen, wie und was sie machen sollten. Ah ja, 3000 Mann, das reicht. Haben sie eine mächtige Niederlage einstecken müssen. Sie sind in Angst zerschmolzen. Das Herz des Volkes wurde wie Wasser, schreibt er hier. Panik unterm Strich. Gott war nicht dabei, weil Gott wäre mit dabei gewesen, aber sie haben ihn nicht mit hineinbezogen. Das war das Problem. Ach, das schaffen wir selber. Diese Kleinstadt da, das ist mit links zu machen. Genauso denken oft viele Menschen. Und das ist ganz ein ganz dummer Fehler. Da brauchen wir Gott nicht, sagen sie. Das schaffen wir selber. Wir sind ja schließlich selber schlau. Haben sie gedacht und es ging gewaltig in die Hose. Mit Gott gibt es Siege. Ohne Gott gibt es in der Regel Niederlagen. Das müssen wir wissen. Also beziehe Gott immer mit ein in deinem Leben. Ja, zumindest in allen wichtigen Sachen. Ja, oder befiehl den Tag in der Früh dem Herrn. Deine Wege, deine Taten, deine Arbeit, deine Freizeit, deine Familie. Befiehl es dem Herrn an. Das ist schon mal ganz viel gewonnen. Dann ist er schon mal mit dabei, so im Groben. Und wenn du schon weißt, heute habe ich hier und da eine Aufgabe zu erledigen, die ist ein bisschen tricky, dann bete und nimm den Herrn mit hinein. Nimm ihn mit hinein, der Heilige Geist wird dir helfen, wird dir Weisheit geben, wird die Dinge so hinlenken, dass es passt. Also befiehl dem Herrn deine Wege und er wird sie bereiten, heißt es am Ende in Sprüchen. Jetzt habe ich noch ein Beispiel aus 1. Samuel 17, ab Vers 32. Die wunderbare Geschichte kennt jeder, David und Goliath. Da heißt es hier, und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, er aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Also sehr interessant die ganze Sache, was David so sagte. Der Saul hatte Zweifel, der David hatte Glauben. Und David wusste, wie er mit Gott Siege erringen kann. In seinen alltäglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen draußen auf der Weide mit den wilden Tieren hat er gelernt, wie man mit Gott Siege erringen kann. Und so ist auch bei uns. Wir können jetzt mit unseren alltäglichen Problemen und Schwierigkeiten und Herausforderungen können wir lernen, wie wir mit Gott siegreich sein können. Wir können lernen an unseren Schwierigkeiten, wie man den guten Kampf des Glaubens kämpft. Wir können lernen, wie Gottes Wort wirkt und wie man sich darauf verlassen kann, wie wir es als Schwert des Geistes benutzen. Das ist möglich und das lernt man im Alltag. Das ist unser Trainingsfeld, genau wie bei David. Und da hast du Chancen. Also wenn du nie Probleme hast, wenn du nie irgendwelche Schwierigkeiten hast, wie willst du lernen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen? Also sei nicht betrübt, wenn es in deinem Leben Problemchen gibt, sondern geh den Kampf an. Sieh die Chance, die Herausforderung, geistlich siegreich zu sein. Wie gesagt, unser Alltag ist auch unser Trainingsfeld. Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du auch größere Gegner besiegen, genau wie David dann mit dem Goliath. Der Erzfeind des Glaubens, das ist die Angst. Den musste mit Sicherheit David überwinden. Als zum ersten Mal ein Löwe oder ein Bär da mit dem Schaf weg ist, wird er wahrscheinlich erst einmal ein bisschen Angst gehabt haben. Aber mit Gott, hat er gesagt, kann ich auch Löwen und Bären bezwingen. Und tatsächlich ist es so gewesen. Und da hat er es gelernt. Er hatte nicht das Schießgewehr dabei von der Ferne zum Hinschießen. Er musste ihn schlagen mit dem Stock. Und wenn er nicht losgelassen hat, dann hat er ihn packt beim Bart, hast du gelesen, und hat ihn niedergerungen und hat ihn getötet, den Löwen. Dann stell dir das einmal bildlich vor, dann wird es nicht lustig, oder? Ohne Gott geht's nicht. Also die Angst ist wahrscheinlich der größte Feind gewesen und es ist auch heute so, die Angst. Eigentlich ist Angst eine Art Zweifel, Gott ist nicht mit mir, Gott kann ja nichts tun, ich muss es selber tun. Das steckt da alles dahinter. Angst ist der Feind. Ein Christ ohne Angst geht im Glauben und in der Kraft Gottes. Da kann man noch zu trainieren, oder? Aber David lernte hier seinen Gott kennen. Er lernte, mit Gott zu sein und Gott mit ihm. Seine Brüder, ja, die waren alle schlauer wie er, haben es gemeint, und stärker und älter und alles ausgerüstet mit seinen Waffen und so weiter. Aber sie kannten Gott nicht. Sie waren nur religiös unterm Strich. Das ist ein Unterschied, ob ich religiös bin. Ja, sie waren da Juden und haben mit Sicherheit auch die ganzen Dinge des Gesetzes mitgemacht und was halt damals so angesagt war. Aber sie hatten keine Beziehung mit ihrem Gott. Sie kannten ihn eigentlich gar nicht persönlich. Und das ist der Unterschied. David kannte seinen Gott, wie mächtig er ist und wie er ihm hilft. Und deshalb konnte er dann mutig dem Goliath entgegentreten. Das lese ich weiter im 1. Samuel 17, Vers 40 geht's weiter. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente. Und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. Ja, der David war nicht wie ein Kriegsmann voller Narben und wilden Blick. Er war halt einfach ein junger, freundlicher Mann. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber, ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Also das ist einmal eine Aussage. Ja, er kommt im Namen des Herrn, er kommt im Namen Jesus unterm Strich. Ja, und dann sagt der David weiter, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Also sehen wir, welche Kühnheit dieser David an den Tag gelegt hat. Welchen Glaubensmut. Wenn du dir vorstellst, das junge Kerl steht diesem Riesen entgegen, wahrscheinlich doppelt so groß und so schwer wie er. Und ja, da könnte einem dann schon, wie hat es vorher geheißen, das Herz wie Wasser werden und in die Hose rutschen. Aber eben nicht bei David, weil er kannte seinen Gott. Jetzt geht's weiter im Vers 48. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilend von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Also, wenn Gott dabei ist, egal wie groß der Widersacher sich aufpustet, dann ist der Sieg, dann ist der Kampf die Sache des Herrn. David musste natürlich auch seinen Teil tun. Ja? Er musste ihm entgegengehen, ganz mutig. Er musste die Steine nehmen, die Schleuder, und musste seinen Teil tun. Aber Gott war mit ihm. Es ist immer ein Stück Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Nicht, dass sich jemand hinsetzt und sagt, ha, das ist super, ich brauche gar nichts tun, der Kampf ist die Sache des Herrn. Ja, du musst schon auch deinen Teil tun. Ja, die Worte des Glaubens aussprechen, ist ähnlich wie diesen Stein zu schleudern. Das müssen wir tun im Glauben. Einfach so, wir liegen auf der Couch und der Herr kämpft, sehe ich so nicht in der Bibel. Und Gott hat diesen David, weil er diesen Glauben an den Tag gelegt hat, auch nachher immer wieder Siege gegeben. Der Saul hat ihn ausgesandt und da heißt es, und wo immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und David war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Da gab er dann Schwierigkeiten, weil der Saul dann neidisch wurde und so weiter. Gott hat dann den Saul auch abgesetzt als König und hat David zum König gemacht. Also Gott ist mit dabei. gibt noch ein kleines Beispiel aus dem Lukas-Evangelium mit der Maria, der Mutter von Jesus. Wie der Engel zu ihr kam und sagt, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Eine Aussage, der Herr ist mit dir. Unterm Strich kann schon nichts mehr schief gehen, oder? Der Herr ist mit dir, ist Aussage. Ja, das ist nicht ein gegrüßt heißt der Maria-Gebet, dass jemand meint, ja, jetzt fangen wir mit dem an. Nein, das ist nur eine Erzählung dieser Begebenheit. Aber er hat gesagt, der Herr ist mit dir. Ja? Und er sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann hat er gesagt, dass sie Jesus gebären soll. Ja, der hat Gnade bei Gott gefunden. Der hat auch David gehabt. Und die Gnade können auch wir finden. Wenn wir im Glauben sind an Jesus, dann gehört uns Gnade und Gott ist mit uns. Wenn wir ihn natürlich auch lassen und den Glaubensmut ein Stück weit an den Tag legen, im Alltag lernen, im Glauben siegreich zu sein. Also lebe mit Gott, lebe mit Jesus, lebe mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft und lebe nicht einfach so anonym nebeneinander her. Sei nicht wie die Brüder von David, sondern sei wie David. Ja, du wirst Gnade finden und rechtzeitige Hilfe, wie das Wort auch sagt. Paulus sagt einmal, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ja, ein Triumphzug, ein Siegeszug ist es. Gott führt ihn im Siegeszug umher. Überall, wo er hinging, ist der Geruch der Erkenntnis von Jesus und Christus ausgegangen. Überall haben sich Leute bekehrt. Überall sind Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Er ging im Triumphzug. Aber selbstverständlich hat er auch Widerstände gehabt. Aber er hat sie überwunden. Er hat gewusst, Gott ist mit mir. Gott gibt mir den Sieg. Gott hat mich hier gesandt. Und wenn Gott mich gesandt hat, dann ist er auch mit mir. Ja, lauf nicht ohne Gott. Wenn Gott dich nicht sendet, dann bleib zu Hause. Wenn Gott dich sendet, den Auftrag gibt, eine Sache anvertraut, dann ist er mit dir. Wenn Gott dir einen Arbeitsplatz gegeben hat, dann ist er mit dir an dem Arbeitsplatz. Wenn du den Arbeitsplatz vielleicht selber bloß ausgewählt hast, weil du meinst, da verdienst du jetzt besonders gut, kann es nicht unbedingt funktionieren. Also schau, dass du dort bist, wo der Herr dich setzt und sei dort treu und sei da siegreich. Da ist Gott mit dir, da wirst du immer Gnade finden und wirst siegreich sein. Unser Leben soll ein Triumphzug sein. Das heißt, ein Sieg nach dem anderen. Und wenn eine Schwierigkeit auftaucht, soll ein Sieg kommen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Vers am Anfang. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Vers ganz fest einprägen, damit du was hast zum Kampf, zum geistlichen Kampf. Und wenn eine Situation ausschaut, als wäre es eine Niederlage, dann proklamiere diesen Vers. Gott hat mir den Sieg gegeben und ich fordere diesen Sieg, dass er jetzt durchbricht und die Situation sich zu meinem Gunsten wendet. Ja, ich fordere das jetzt im Namen des Herrn Jesus. So kannst du siegreich sein und so wirst du siegreich sein. Halleluja. Danke, Jesus. So ist es, Leute. Und da wollen wir jetzt auch Lobpreis machen. Wir wollen im Lobpreis diesen Sieg auch proklamieren, diese Lieder singen, die uns den Sieg verheißen haben. Und dann sing nicht bloß einfach, sondern nimm es ganz bewusst für diese Situation, in der du den Sieg in deinem Leben brauchst. Egal was es ist, mit Gott gibt es den Sieg.